ja, Freundschaft ist für mich was ganz Wichtiges, ein hohes Gut. Menschen, die einen stärken, die einen aber auch beflügeln, inspirieren, die einen dazu drängen, sich auszutauschen, sich zu befreien von irgendwelchen seelischen Lasten, also oder einfach zum Blödeln.
Das sagt Florian Weber, von Freunden und Fans Flo genannt. Er ist der Schlagzeuger der Sportfreunde Stiller. Im Namen der Band steckt eigentlich schon, was Flo Weber viel bedeutet. Sport, Freunde und der Bezug zu besonderen Menschen, wie etwa Hans Stiller, der Trainer einer Bezirksfußballmannschaft aus früheren Jahren. Geprägt haben Weber aber auch Spieler seiner Lieblingssportart, zum Beispiel Diego Maradona. Was ihn mit dem argentinischen Nationalhelden verbindet, hat er gerade in einem Buch beschrieben. Im Podcast geht es aber um einiges mehr. Wir sprechen über die FIFA und über Erfolg, über die Preise von Konzertkarten in München und über soziales Engagement. Flo Weber verrät, wie die jahrelange Pause der Sportis für ihn war. Und er hat ein Lieblingsstück mitgebracht. Wir treffen uns an einem Montagmorgen um 10 in der Kneipe Vereinsheim in der Ockhamstraße. Flo Weber kommt fröhlich angeradelt. Mein Name ist Sabine Buchwald. Schön, dass Sie uns zuhören. Wir sitzen hier im Vereinsheim, mussten erstmal alle Lichter anmachen, denn es ist morgens um 10. Eigentlich eine seltsame Uhrzeit.
Na, die Uhrzeit ist nicht seltsam, vielleicht ist dann für diese Uhrzeit ist der Ort vielleicht seltsam.
Ja, das stimmt. Aber der Ort hat eine Bedeutung für dich oder für euch.
Ja, das auf alle Fälle. Als Vereinsheim zum Ersten gehört unserem langjährigen, tollen Freund Till Hoffmann, der ja ein Kulturguru hier in München ist, wie wir ja bestimmt alle wissen. Und das ist eine Kneipe, in der wir als Band auch schon gespielt haben, ich als Privatperson auch schon Geburtstag gefeiert habe und erst vor ein paar Tagen die Buchpremiere zu meinem aktuellen Büchlein hatte. Und das war sehr schön.
Genau, du bist nämlich nicht nur der Trommler von den Sportfreunden Stiller, sondern du bist auch Buchautor unter anderem, auch Moderator und Maler und aber als Buchautor warst du vor ein paar Tagen hier. Eines deiner ersten Bücher, oder war es das erste? You Will Never Walk Alone?
Das war das erste Buch.
Ist ein Gitarrist mit Maradona-Trikot zu sehen. Jetzt hast du sogar ein eigenes Buch über dein Leben mit Maradona geschrieben. Musste diese Verehrung einfach raus?
Sie musste eigentlich nicht raus, sondern ich wurde gebeten tatsächlich von einer langjährigen Freundin aus dem Buchmetier, die Anna Jung, ehemals beim Jung und Jung Verlag, natürlich mit ihrem Vater im Verlag. Wir kennen uns seit vielen Jahren und mit der Anna habe ich eigentlich ausgemacht, sie wollte eine Agentur machen, genau ins Leben rufen und sie meinte dann, das nächste Buch machen wir gemeinsam. Jetzt haben wir das nächste Buch gemeinsam gemacht, aber sie ist zum Fräulein und Quist Verlag gewechselt und fragte mich, ob ich bei der Ikonenreihe des Verlags mitmachen wollen würde, also Autoren schreiben über ihre Lieblingsfußballer. Und ich habe, glaube ich, innerhalb 5 Sekunden zugesagt, habe innerhalb 15 Sekunden mir den Titel ausgedacht und innerhalb einer Woche diese Geschichte geschrieben, weil es wirklich super Spaß gemacht hat.
Innerhalb einer Woche?
Ich traue mich, das zu behaupten, ja.
Wahnsinn. Also es ist ein kleines Buch, hat eben 95 Seiten. Ich habe es ausprobiert, das passt in eine Hosentasche, in eine Jeans-Hosentasche. Denkst du beim Schreiben auch an deine Leser? Glaubst du, dass die das interessiert, was du da geschrieben hast?
Also ob sie es interessiert, hoffe ich natürlich komplett bei jedem Buch, das ich schreibe. Bei dem Buch war es natürlich ein bisschen anders. Das ist autobiografisch, das ist aus meiner Bubenzeit, in meiner Kindheit startend, geht über die Studentenzeit, endet in der Jetztzeit. Und bei dem Buch, das ja eher so ein bisschen sequenzenhaft daherkommt, denkt man vielleicht mehr an Pointen, die irgendwie zünden sollen, wohingegen beim Roman ja eher dramaturgische Bögen funktionieren müssen. Also ich denke, ja, irgendwie denkt man natürlich immer an die Leser genauso gut, wenn man ein Lied schreibt, das natürlich aus dem Herzen, im Herzen entsteht, aber durchaus ja irgendwie ankommen soll. Also jegliche Kunst ist zwar frei, aber sollte ja im besten Falle irgendwen überzeugen oder zumindest zu Gefühlen hinreißen.
Der Untertitel ist »Mein Leben mit dem Besten«. Ist Maradona für dich immer noch der beste Fußballer aller Zeiten?
Immer noch. Und wüsste jetzt auch gar nicht, wer hier noch kommen sollte, um ihm diesen Titel streitig zu machen.
Also er ist immer noch der beste Fußballer für dich, aber es gibt ja so viele andere auch.
Es gibt so viele andere. Und als Zidane in seiner Höchstzeit uns verzaubert hat, da habe ich mal kurz zu schwanken begonnen, aber ich glaube, der Diego ist ja also unbestreitbar einer der tollsten Ballkünstler gewesen und auch in der Jetztzeit vergleichbar immer noch, vielleicht zusammen mit Messi, aber Diego war halt rundum eine ikonenhafte Gestalt mit all seinen Ecken, Kanten, Fehltritten, mit all seiner Verehrung, mit all den Hoffnungen. Also welcher Fußballer hatte so viel Hoffnung auf seinen Schultern gelastet von Menschen aus zum Beispiel Argentinien, von Menschen aus Neapel, die ja durch diese Meisterschaft damals wirklich dachten, sie können jetzt endlich mal dem arroganten Norden zeigen, vielleicht verändern sich ja auch tatsächlich politische Ströme mit seinem Tun, mit seinem Gestalten, auch mit seiner Stimme. Das ist ein wichtiger Punkt, warum ich ihm so verfallen bin. Und ich kenne wenige Fußballer, die so ein rundum Entertainment-Paket sind und waren wie der Diego.
Den Spaß am Fußball hast du aber nie verloren, wenn du an die FIFA denkst.
Spaß am Fußball aktiv nie verloren, passiv überdenkenswürdig. Auf alle Fälle, ich wünsche mir die Kraft, der FIFA ein Zeichen zu geben, indem ich mich abwenden würde und zum Beispiel kein Spiel mehr schauen würde. Also wahrscheinlich mache ich jetzt nicht mehr einen Unterschied zwischen FIFA und UEFA. Ich denke, beide ähnlich korrupt. Ja. Also es gibt Menschen, die es dann wirklich schaffen, sich abzuwenden und auch nicht mehr zuzusehen. Und ich glaube, das wäre ein starkes Zeichen, das spürbar wäre dann auch für die FIFA, wenn sich wirklich so viele Leute vom Fußball abwenden würden, die Produkte nicht mehr genießen würden, um deutlich zu sagen, hey, eure Art und Weise, eure korrupte Haltung, dieses hoheitliche, großmannssüchtige Verhalten finden wir alle zum Kotzen.
Wie lange würdest du es durchhalten?
Ich halte es nicht durch, das ist ja das Schlimme. Es ist ja, weil der Sport an sich mir viel zu Spaß macht, dieses traumhafte sich messen, im besten Fall auf ästhetische Weise, wie es Maradona geschafft hat, wie es aktuell Florian Wirtz oder Musiala hier bei den Deutschen machen. Also ich will das genießen, ich will den zujubeln dürfen und deswegen ist das eine saubescheuerte Partsituation. Ich glaube, die größte Macht hätten die Nationalverbände selbst. Ein Beispiel vor 2 Jahren bei der WM, diese Regenbogen-Binden-Diskussion. Wenn diese 7 europäischen Nationen, glaube ich, waren es, wenn die sich wirklich dazu bekannt hätten und gesagt hätten, du pass auf, FIFA, wir tragen das ohne Wenn und Aber und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr uns sperren. Weil das, glaube ich, wäre ein wahnsinnig starkes Zeichen gewesen. Die FIFA hätte sich meines Erachtens nicht getraut, die 7 führenden Nationen fußballerischer Art
aber
zu sperren.
Aber es war ein Risiko, deshalb haben sie es nicht gemacht.
Es war ein Risiko, aber das ist ja auch die Frage der Haltung. Also ob ich jetzt schaue oder nicht, macht nicht so viel aus. Aber wenn eine FIFA wirklich verkünden muss, dass sich 7 Vereine abwenden oder dass sich 7 Nationen sperren müssten beim weltgrößten Sportereignis, das wäre ein Aufschlag gewesen auf alle Fälle.
Das haben wir verpasst.
Aber was wir jetzt haben, sind ganz interessante Ausweichtrikots. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat Auswärtstrikots in rosa-rot und lila. Und das ist doch schon fast eine Regenbogenbinde.
In deinen Büchern scheint man dir ja sehr nahe zu kommen. Du erzählst eben viel aus deiner Jugend. Hast du so ein gutes Gedächtnis oder vor allem eine blühende Fantasie?
Das ist eine Kombination aus beidem. Ich habe ja lustigerweise auch zu Beginn des Buches geschrieben, so war's. Und wenn es nicht so war, dann ist es zumindest das, worüber ich denke. So war es. Also ich muss gestehen, ich habe hier und da vielleicht dramaturgisch noch tiefer gedacht, als mir die Erinnerung vorgab. Aber im Grunde kann ich mich äußerst, äußerst genau an Vergangenes erinnern, an Kindheit, an Jugend. Mir hat meine Jugend und Kindheit wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielleicht ist es deswegen noch so blühend vor meinen Augen.
Mhm. Du bist in Schrobenhausen aufgewachsen. Wie lange hast du da gelebt?
Bis ich 19 war. Also ich bin im Jahre 93, also 94, bis ich 20 war. Ich bin 94 nach München gekommen und seitdem
zum Studium.
Fürs Diplom-Sportstudium. Mhm. Genau, und da
Für das man eine harte Aufnahmeprüfung machen muss, oder?
Für mich war es ja nicht so schwer. Ich war ja wirklich Sportler durch und durch in meiner Kindheit durch 5 Sportvereine gegangen. Und deswegen war es für mich mehr oder weniger ein leichtes. Ich weiß aber, ein sehr guter Freund von mir, zwar 10 Jahre älter als ich, hat sich aber entschieden, mit mir zu studieren. Und für ihn war natürlich die Turnprüfung ein wahnsinnig harter Test. Und wenn man da nicht in der Vergangenheit mal geturnt hat, dann war das wirklich eine Hürde, auf alle Fälle.
Was hast du für Sportarten gemacht?
Ich war Turner ab 2 Jahre, Schwimmer ab 6 Jahre, Fußballer ab 6 Jahre, Tennisspieler ab 10 Jahre, Basketballer ab 10 Jahre.
Und was?
Hab dann peu à peu wieder die einzelnen Sportarten abgelegt.
Und was war der meiste Spaß, der meiste Genuss?
Mein Fußball ist mir am längsten geblieben, spiele ich ja immer noch jeden Dienstag hier in München mit Ex-Kommilitonen, wahnsinnig tolle Truppe. Also vielleicht war für mich so der Fußball am tollsten. Mein Bruder war Basketballer, ein sehr guter, mein Vater war Handballer, witzigerweise. Meine Schwester war bayerische Meisterin im Schwimmen. Also jeder hat offenbar in der Familie seine Sparte gefunden.
Aber Spitzensport auf allerhöchstem Niveau war es dann doch nie.
Ja, ich leider nicht.
Warum nicht?
Lustigerweise hatte ich ja mal ein Probetraining bei Bayern, als ich 17 war, aber auch nur, weil unser Jugendleiter so viel von mir hielt und mich dann dahin gekarrt hat. Mir war es eigentlich damals schon nicht ganz recht, als 60er-Fan bei Bayern Probetraining zu machen. Zudem war für mich klar, für einen Profisportler reicht es einfach nicht. Aber vielleicht eher mental oder gedanklich. Ich war immer schon der Kunst zugewandt, habe früh irgendwie das Malen, das Zeichnen entdeckt. Natürlich kam in der Zeit in der Adoleszenz auch der Alkohol dazu, jetzt die Feierei. Ich glaube, man muss sich vollkommen auf den Sport und schon frühzeitig konzentrieren. Und das war bei mir nicht der Fall. Ich habe alles ausprobiert, habe alles genossen. Ich konnte alles, aber nichts gescheit, wie mein Tennistrainer zu mir sagte.
Das ist schon ganz gemein, ja.
Das ist ein Satz, der mich auf alle Fälle durchgerüttelt hat. Und das als 11-Jähriger, also da, ja. Da wachst du ganz schön auf. Aber irgendwie hat er auch recht. Aber wenn man das zum Erwachsenen sagt, dann kann man darüber diskutieren. Aber also ein Jungen, Kindes hinknallen, das hat mich ganz schön
erschüttert. Würde man vielleicht heute auch nicht mehr sagen, oder?
So in der Form vielleicht nicht
pädagogisch
mehr.
Pädagogisch unmöglich.
Eigentlich. Wir damals in Bayern mussten ja ganz andere Sachen aushalten.
Nochmal zurück zu Maradona und die Verbindung zu euch. Ihr seid ja eigentlich auch Helden für ganz viele Leute. Spürst du da eine Verantwortung?
Ich spüre eine Verantwortung in der Tatsache, dass wir als Künstler und Sprachrohr durchaus uns bewusst sein müssen, was wir verbreiten, was wir sagen, an wen wir uns wenden, wie wir uns an wen wenden. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass wir das gut machen. Also die Verantwortung, die wir tragen, versprühen wir in unserem sozialen Engagement ziemlich gut. Also da lehne ich mich echt jetzt weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass wir da immer mit Bedacht und mit guten Gedankengängen nach vorne weggehen. Wir haben mit dem Rüde einen Bassisten der Band, der wirklich politisch so auf der Höhe ist, den kannst du in jede Sendung setzen, der ist umtriebig. Wir haben jetzt ja auch aktuell gerade den Hand in Hand Kulturkonvoi ins Leben gerufen und da Rettungswagen in die Ukraine geschickt, nicht zum ersten Mal, aber in dem Verbund mit vielen Künstlern. Also ja, wir sind uns der Verantwortung bewusst.
Genau, weil wir vielleicht darüber auch mal sprechen, da seid ihr als Band alle dabei, also nicht nur der Rüde?
Der Rüde ist der Fahrer, also der ist jetzt zum zweiten Mal in die Ukraine gefahren. Wir als Band kümmern uns um die Einnahmen, die wir dann wiederum in die Rettungswagen stecken. In dem Fall jetzt bei dem Kulturkonvoi haben wir natürlich alle unsere Beziehungen spielen lassen, befreundete Bands, aber auch Künstler, Schauspieler, Kabarettisten, alle zusammengetrommelt, die da mithelfen wollen. Es gab eine hohe Resonanz, Gott sei Dank, aber tatsächlich ist da der Rüde die treibende Kraft bei uns. Der kann sich da richtig reinbeißen und er will auch diese Erfahrung vor Ort machen und er drängt uns alle, dass wir da unbedingt mal hin müssen nach Lviv. Es ist dort sicher, aber vor Ort begreifst du die Verzweiflung und die Angst der Menschen, aber auch diese unbändige Überzeugung, dass sie den Krieg nicht verlieren werden. Ich weiß nicht, ob die Ukraine den Krieg gewinnen kann, so als nur als Ausdruck, ob man das so sagen kann. Also kann eine angegriffene Nationen Krieg gewinnen. Also sie sind überzeugt, dass Russland hier nicht weiter marschieren wird. Und das spürst du vor Ort so stark, dass es wirklich beeindruckend ist, meint er.
Wirst du auch fahren?
Ich werde im Sommer fahren wollen und ich hoffe, ich kann. Ich bin jetzt auch leicht verhindert gewesen durch diverse Sachen, werde jetzt auch erst einmal operiert am Fuß, aber im Sommer, wenn das geplant ist, wir haben ja sogar eine Idee, dass wir da musikalisch irgendwie uns mit ukrainischen Bands zusammenschließen. Das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif, aber das wäre natürlich toll, wenn man so einen Austausch starten könnte.
Also ich kann auch noch sagen, das Projekt geht weiter und man kann spenden dafür.
Man kann immer spenden, das geht entweder über unsere Facebook-Seite, da kriegt man den Link, oder man geht gleich zu der Organisation Bamberg UA, nennt sich die, die dafür sorgt, dass die Ukraine mit Fahrzeugen diversester Art ausgestattet werden, Rettungswagen, Unimox. Die Leute, die verletzten Soldaten müssen ja irgendwie aus den Äckern rausgebracht werden. Es gibt fahrbare Krankenhäuser, es gibt aber auch ganz normale Fahrzeuge, Autos, also eine ganz tolle Organisation, die auch medizinische Sachen runterschickt. Da könnt ihr euch gerne informieren, wenn ihr wollt.
Also bamberg.ua.
So ist es ja.
Die Ukraine. In euren Liedern, in deinen Büchern geht es viel um Freundschaft. Euer heißt ja auch Sport, Freunde. Was darf ein Freund nie tun?
Also, ja, Verrat ist schon so ein harter Bruch.
Was heißt Verrat für dich?
In den Rücken fallen, in schwierigen Momenten sich abwenden, zu seinem eigenen Vorteil den Besten links liegen lassen. Das würde ich so als No-Go werten. Ich kann es mir aber jetzt bei meinen Freunden nicht vorstellen, dass mir das passiert tatsächlich. Aber wer kann sich das schon bei engen Freunden? Und doch hört man immer wieder von Geschichten, die so weit gehen. Aber ja, Freundschaft ist für mich was ganz Wichtiges, ein hohes Gut. Menschen, die einen stärken, die einen aber auch beflügeln, inspirieren, die einen dazu drängen, sich auszutauschen, sich zu befreien von irgendwelchen seelischen Lasten, also oder einfach zum Blödeln. Das ist ganz wichtig, auch bei den Sportfreunden. Der Dummheitsfaktor ist ähnlich hoch wie der Tiefgang in manchen Liedern. Also das ist total wichtig, diese absolute Überzeugung, dass das Gegenüber einen versteht. Ja.
Dummheitsfaktor ist ein schönes Wort. Also du meinst einfach...
Ja, Blödeleien auch mal, weißt, beleidigend werden oder wirklich hinter vorgehaltener Hand sich kaputt lachen. Ich meine, das sollte jetzt kein Dritter zuhören, weil es vielleicht dann nicht ganz korrekt wäre. Aber ja, und im nächsten Moment wieder sich besinnen auf Momente, die einen wirklich zu Boden werfen und die man dann gemeinsam wieder bestärkt angeht und bewältigt. Also genau. Also wir haben ja als Sportfreunde immer schon ein breites Spektrum gehabt in unseren Liedern. Aktuell beim Jeder nur ein Kreuz-Album haben wir so ein Lied wie Wächter, also der so stark sich mit der Depression und dem Leid eines nahestehenden Menschen auseinandersetzt und auch einen Lösungsansatz bietet. Und dagegen stehen halt dann so doofe Songs wie Unter unten auf dem Nürnberger Rosenheim-Album. Also diese Sparte von ganz, ganz lustig und augenzwinkernd bis hin zu tief ernst und wirklich ernst gemeinte Handreichungen, die waren uns immer schon wichtig und ich finde, es gelingt uns auch ganz gut.
Also aus dem vollen Leben geschöpft.
Ganz genau.
Ja. So spürt man das ja auch. Ne? Hat der Erfolg euch verändert? Ihr seid jetzt seit 30 Jahren zusammen, oder?
Ja, genau. Ne?
Hat der Erfolg euch verändert?
Also er hat uns dahingegen verändert, dass wir von unseren Erfolgen, Erfolg ist ja auch so ein breites Feld, also wir sind zumindest so erfolgreich, dass wir davon leben können und dahingehend hat es uns verändert, dass der begonnene Spaß, so wie wir als drei Studenten reingerutscht sind in diese ganze Geschichte, es war ja wirklich erst einmal eigentlich ein Spaßettel, dass wir, Peter und ich, Musik machen. Wir wollten einmal auf der Bühne stehen, Krach machen und nach 20 Minuten wieder gehen und sagen, wir lösen uns auf und fertig. Und das war's. Und so haben wir es gemacht. Es stand halt nur der Marc, unser langjähriger Manager, im Publikum und hat gesagt, nee, ihr macht mir schön weiter. Also es war nie so geplant, du bist ein guter Gitarrist, du kannst gut singen, du bist der beste Bassist hier im Umkreis, wir machen jetzt eine Band und werden erfolgreich. So war es nicht. Aber es peu à peu führt es dazu, dass der Erfolg uns, dass die Berufung zum Beruf wurde. Und gleichzeitig ist der Beruf immer noch Berufung. Und aber menschlich hoffe ich jetzt nicht, dass wir unsere Empathie verloren haben oder unsere Bodenständigkeit, die uns sehr lang auszeichnete. Also aber wer würde das schon zugeben, dass der Erfolg einen irgendwie nachteilig beeinflusst hat? Also ich sage jetzt mal, nee, der Erfolg hat uns nicht verändert. Vielleicht im Erstreben, weiterhin erfolgreich zu sein. So vielleicht, dass er dann so ein bisschen reizt, dass man natürlich das wiederholen will, dass man vielleicht im Vorfeld nicht unbedingt sagen konnte, ja gut, jetzt will ich jetzt nochmal in die Top 10 oder jetzt will ich nochmal die Olympiahalle füllen. Also das ist schon ein Ehrgeiz, der dadurch entwickelt wurde. Vielleicht sind wir ehrgeiziger geworden, ja.
Apropos Olympiahalle, also ihr würdet sie gerne nochmal füllen?
Ich würde sie gerne noch 2-3 Mal füllen, aber das Ziel wäre jetzt mal tatsächlich, da waren wir ja schon öfter und da würden wir auch gerne noch einmal hinwollen.
Sind viele Fragen, die mir jetzt in den Kopf kommen. Also euer erstes Konzert war im Feuerwerk, im kleinen Rahmen. Du hast doch erzählt, ihr habt im Vereinsheim hier schon gespielt und es ist ja nun wirklich nicht besonders groß. Wie fühlt sich's an, wenn man in einer großen Arena spielt oder in einem kleinen Raum?
Also unser erstes Konzert war in Germering im Knast.
Also nicht im Feuerwerk, falsch informiert.
Im Feuerwerk war es vielleicht unser erstes Münden-Konzert. Das kann durchaus sein.
Okay.
Aber gestartet haben wir im Knast. Das ist auch lustig, gell? Es war nämlich kein Gefängnis, sondern ein Jugendzentrum in Germering. Und da war diese besagte Situation mit unserem Marc, der ja seitdem uns quasi begleitet. Die Vergleiche, kleine Bühne, Riesenstadien oder große Bühne. Also wir sind total froh, dass wir beides erleben dürfen. Kleine Bühnen haben den wahnsinnig tollen Vorteil, dass man interagieren kann mit dem Publikum, auf Zwischenrufe reagiert oder sogar Leute mal hochholt oder mit denen ins Gespräch kommt. Also das ist wirklich was Schönes, Umarmendes. Und große Bühnen, wenn da vor großem Publikum eine Welle entsteht und eine Energie, das ist auch so umwerfend, da spürt man fast schon diese Druckwelle an Euphorie, die von unten hochkommt, wenn es einem gelingt, dass die Leute euphorisch werden. Aber also wir sind wirklich glücklich, beides erleben zu können. Und wenn dann natürlich wie 2006 so passiert, dass man Millionen Menschen dir zujubeln und mitsingen, das ist dann surreal. Alle Fälle. Mhm.
Wer denn irgendwann mal eine Schmerzgrenze erreicht? Also ich denke jetzt da zum Beispiel an diese Mega-Arena, die für Adele aufgebaut wird oder auch schon da war für Helene Fischer. Wäre das etwas, wo ihr sagt, das ist mir zu blöd, weil dann die Ticketpreise auch so in die Höhe schnellen, das will ich nicht?
Also ich denke, da spreche ich für uns alle, dass wir die Masse schon gern begrüßen würden. Aber wenn das dann so ausartet und Ticketpreise sich wirklich nur noch der leisten kann, der bereit ist, 400 Euro und mehr dafür zu bezahlen, da müssten wir uns ziemlich deutlich davon abwenden. Wir haben lustigerweise erst gestern nach dem Auftritt oder vorgestern waren wir in Klausberg über diese Art von Ticketpreisentwicklung gesprochen. Dass sie nach Nachfrage entwickelt sich der Preis eines Tickets, das entbehrt eigentlich jeder Grundlage von Kunst meines Erachtens. Also wenn Kunst nicht mehr oder ja kreative Darbietung nicht mehr für jedermann leistbar ist, dann wird's gefährlich. Wobei klar, also je erfolgreicher du bist, desto teurer werden die Karten. Bis zum gewissen Punkt ist das verständlich. Aber wenn jetzt zum Beispiel wirkliche Punks, die Toten Hosen sehen wollen, das nicht mehr begleichen können, wobei die, genauso wie die Ärzte, weiterhin darauf achten. Ich habe jetzt auch in der SZ mit einem tränenden Auge gelesen, dass sich Pearl Jam auch abwenden von dieser Art und Weise, die Tickets fürs Publikum greifbar zu belassen und nicht zu überteuern, die ja jahrelang dafür gekämpft haben, dass das nicht so ist. Ich wüsste nicht, was man machen muss, vielleicht sich einfach diesen Firmen entsagen, die halt dafür zuständig sind, dass sie da selber mit abgreifen. Aber ja, ich habe jetzt keinen richtigen Lösungsansatz, aber toll ist es nicht.
Ist ja auch relativ neu, dass jetzt je jedenfalls in München, dass das so nach oben geht. Also ich habe jetzt gerade gesehen, man könnte Adele-Tickets bekommen für 600, 700 Euro jetzt auch noch.
Ja gut, habe ich hier im Hosensack, kaufe ich mir schnell.
Marc Liebscher, hast du jetzt mehrmals angesprochen, der begleitet euch ja eben auch diese 30 Jahre schon. Und vielleicht nochmal zurück zur Freundschaft. Ich würde gern noch mehr von dir wissen. Wie schafft man es denn, Freundschaften zu schließen, die so lange halten?
Also das...
Es gibt ja viele einsame Leute, viele Leute, die alleine sind, denen das vielleicht nicht so vergönnt ist.
Na klar, das ist traurig, diese Erkenntnis. Und wenn du dann eh schon in dem Zustand der Einsamkeit bist, dann verschließt man sich ja immer mehr, verkriecht man sich immer mehr. Es fällt einem immer schwerer, sich nach außen zu begeben und sich zu öffnen. Ich habe den Peter im Studium kennengelernt. Das ist ja der Tummelplatz für, um gleiche Interessen auszutauschen. Klar, gerade der Sport ist ja noch prädestiniert dafür, dass man gemeinsam irgendwie eine Tätigkeit nachgeht, eine Aktion nachgeht. Und wir haben uns beim Skifahren sind wir uns näher gekommen, Peter und ich, gemeinsam auf dem Bett liegend, Musik hörend, und haben da dann festgestellt, hey, wir sind ja beide Schlagzeuger, wir könnten doch eine Band machen. Also solche Orte sind natürlich Tummelplatz für Zuneigungen und Interessensaustausch. Der Marc war anfangs war ja DJ, wir kannten ihn als DJ, also ich nicht, der Peter schon. Und und wenn man aber so eng so viel tolle Zeit verbringt, Musik spielen darf und merkt, wie Leute das beeinflusst, positiv stärkt, dann spricht man natürlich zu dritt mit Marc, also mit dem Rüde dann, der ein Jahr später kam, zu viert. Das verbindet total, wenn man im Tun, im sich nach außen darstellen Erfolg hat oder Spaß hat vor allem. Das ist das Wichtigste. Das verbindet total. Lange Fahrten bieten natürlich auch ganz viel Gesprächsstoff, und so wächst man zusammen. Und wir waren ziemlich lange ziemlich ehrlich zu uns, und wir haben aber irgendwann verpasst, das aufrechtzuerhalten, wir Sportfreunde. Und da hat jeder dann so in seinem eigenen Umfeld nur noch gegraben. Und somit kam es dann eben zu dieser Pause 2017, die jetzt nicht jeder wollte, die aber im Nachgang dringend nötig war. Also da haben wir kurz mal wirklich uns so verloren in der Achtung unserer Kraftreserven und so weiter.
Hattet aber immer noch Kontakt?
Wir hatten in 3 Jahren dreimal Kontakt. Und auch nur, weil der Marc meinte, so jetzt, wir gehen jetzt gefälligst mal wieder essen zu viert. Und diese Treffen waren nicht toll, also... Es war nicht spürbar, dass da von allen der gleiche Drang ist, jetzt weiterzumachen oder zumindest mal einen Rahmen zu setzen. Das Schlimme war ja bei dieser Pause, dass wir keinen Rahmen hatten. Peter war kraftlos, und es war verständlich, dass er so nicht mehr weitermachen wollte. Nur sind wir in diese Pause geschlittert, ohne zu wissen, okay, wir treffen uns in einem Jahr mal wieder und schauen, oder? Also es war wirklich ein freier Raum, den ich kaum aushalten konnte.
Weil du Angst hattest, ganz viel zu verlieren.
Ja, weil ich nicht wusste, wie es wird. Also erstens mal klar ist, wenn es uns nicht mehr gibt, verliert man was Massives, seinen Spaß, aber auch seinen Beruf. Also ich habe ja auch Familie, die ich irgendwie ernähren muss. Noch dazu wartet man ja auf was Vages und hat dann Angst, Zeit zu verlieren, wenn das dann irgendwann nicht mehr in Erfüllung tritt, weil bis dahin hätte ich ja gerne was anders machen können. Ja, das war ein Schwebezustand in einem Vakuum, das nicht schön war, ja.
Und so gesehen seid ihr jetzt ja eigentlich wieder Vorbilder, denn ihr seid wieder zusammen, ihr tourt wieder. Wenn man schaut, bis zum Sommer gibt es ganz, ganz viele Konzerte. Also eigentlich gut gegangen.
Es ist sehr gut gegangen, und das, weil wir halt irgendwann uns wirklich darauf besonnen haben, dass wir zumindest mal doch hier reden müssen wieder über den Zustand, über die Möglichkeiten, die wir haben, auch über das, was wir verpassen. Und wir haben dann tatsächlich in dem Gespräch bemerkt, hey, so nicht, also wenigstens gehen wir noch einmal in den Proberaum und schließen die Gitarren an und schauen, was dabei rauskommt. Und das war der Moment, der uns alle in die Ecke gefetzt hat und wo wir gemerkt haben, Mann, was wie doof sind wir eigentlich, wie geil ist das hier? Und so, das war sofort wieder die Geburtsstunde der Sportfreunde 2.0, und so ging es wieder weiter. Wenngleich, ich muss jetzt gestehen, wir mussten natürlich erst einmal die Akkorde googeln, wie die Lieder gehen. aber das war schon so ein Funke, der so aufging. Und jetzt ist es wie wie drei Schulbuben auf Tour. Also es ist wirklich, wir achten total unsere Kraftreserven. Wir sprechen frühzeitig Punkte sehr direkt und ehrlich an. Also es kommt gar nicht zu so eine Hängepartie, egal welches Thema wir haben. Und das macht uns gerade so viel Laune.
Klingt gut und hoffnungsvoll für alle Fans auf jeden Fall, dass es weitergeht. Ich habe in einem Interview gelesen, 2013 war das, hast du gesagt, wenn man um die 40 ist, driften die Leben auseinander. Am 28. Mai hast du den nächsten runden Geburtstag. Ist das ein Grund zu feiern für dich?
Ja, da wäre ich 30 und da fahre ich schon. Also das ist eigentlich ein ganz interessanter Satz, der bezogen ist auf den Zustand, je älter man wird, desto mehr klingt man sich natürlich in seine Familie ein, wenn man eine hat. Und da haben wir bemerkt, dass Perspektiven sich ändern und auch vielleicht Vorlieben oder der Fokus sich bei allen nicht nur auf die Band legt, was ja auch völlig okay und normal ist. Und also ganz auseinandergedriftet sind wir nicht, aber es führte durchaus in den Zustand, der uns dann so Probleme bereitet hat. Weil neue Verantwortungen dazukommen. Wir haben ja vorher über Verantwortung gesprochen. Vorher hatten wir die für uns als Band. Mittlerweile hatten wir es dann für weitere Menschen, die wir erziehen müssen.
Du hast zwei Kinder?
Ich habe zwei Kinder und wir sind mittlerweile alle vier, den Marc mit eingeschlossen, Elternteile. Und ja, das wird dann schwieriger, das zu koordinieren, wenngleich, und da stehe ich als Bandmitglied fast immer so ein bisschen alleine da. Also ich will das auch ganz deutlich als Beruf sehen, was wir machen. Ist ja logisch, ist ja unsere Einnahme. Und es schaffen auch andere Familien zu haben und trotzdem Beruf nachzugehen. Und da haben wir auch schon oft diskutiert drüber. Du bist Journalistin, bist auch Mutter und der Metzger geht auch in die Arbeit. Also es ist natürlich Familie und Beruf, das schließt sich ja nicht aus, im Gegenteil.
Ich habe mir eine Passage aus deinem Buch ausgesucht. Das Kapitel heißt The Summer of 86. Da warst du 12, also Kind noch, aber zum Übergang zur Jugend. Könntest du das bitte vorlesen?
The Summer of 86, fast schon eigentlich ein toller Liedtitel, gell? Muss ich mir mal überlegen, ob mir da was einfällt. Natürlich haben wir als 12-Jährige Fußball nicht so gesehen, verstanden oder gelesen wie jetzt. Maradonas Ruf und Ruhm war damals noch in der Entwicklung, nicht in der Rückschau zu etwas Ikonischem, Heroischem gereift. Ich erkannte einfach, was der macht, ist Wahnsinn. Wir hatten damals weitere, eventuell sogar stärkere Interessen. Einige seien hier aufgezählt. Bolzplatzduelle, Schnackelmesser, Räuber und Shanti, Mädels necken und schon ein bisschen gut finden, BMX-Radfahren, Zelten im Sommer, unentdeckt durch den Schneerobben im Winter, Basketball am Roten Platz, Straßenhockey an Walters Garagentor, Commodore 64 Spiele oder Eisessen beim Gianni. Es war Sommer 1986, der Sommer der 12-Jährigen, der Sommer, in dem wir mit der E-Jugend Meister wurden, der Sommer, in dem wir unschuldige Rabauken zum ersten Mal bei der Siegesfeier Laternenmast schlürften, zum ersten Mal auf Plattenpartys zu Europe's Final Countdown tanzten, zum ersten Mal unsere Lippen zum Küssen spitzten.
Es klingt nach einer wunderschönen Kindheit, die viele vielleicht so nicht mehr erleben, wenn sie 12 sind, weil es da etwas gibt, was uns alle wahnsinnig beeinflusst. Also zum einen ist vielleicht auch der Raum gar nicht mehr da in großen Städten, sodass man raus kann, aber es gibt vor allem Smartphones, an denen ganz viele Jugendliche oder Kinder hängen.
Also wir hatten einen Fernseher, ja, der war aber reglementiert. Wenn wir da am Tag auf 1,5 Stunden kommen durften, da waren wir ja schon glücklich. Ja, es ist ein Problem und es ist so traurig. Ich würde sagen, der Raum ist auch in der Stadt da, um sich zu bewegen. Die Stadt ist eigentlich eine wahnsinnig tolle Bewegungsbaustelle. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich hier als Kind Abenteuerplätze zu schaffen. Da bin ich mir sehr sicher. Aber ein Problem ist der stete Zugang zu diesem digitalen Medium. Also man könnte es auch reglementieren, ist aber nicht ganz so leicht wie ein Fernseher, nicht einschalten. Diese Überprüfung, ja, haben wir irgendwie verpasst. ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem mit meinen Kindern. Wir denken aber, wir haben es noch ganz gut im Griff. Ich habe Freunde, die sind Lehrer, die sagen, Flo, du kannst dir nicht vorstellen, wie unbeweglich Kinder sind. Wenn ich zu einem sage, mach einen Purzelbaum, von 20 Kindern schaffen das zwei. Erschreckend, was für erschreckende Nachricht. Und jetzt wird noch darüber diskutiert, ob wir in der Schule einen Sportunterricht kürzen, weil wir mehr Deutsch und Mathe machen müssen. Klingt jetzt natürlich total pädagogisch und irgendwie ein bisschen blöd, aber man muss es den Kindern halt in die Hand geben. Aber erst das andere Medium aus der Hand nehmen. Also wie wir das schaffen wollen, ist mir nicht ganz klar. Wir haben es natürlich verpasst, dass man da so drauf achtet. Technisierung schreitet voran in vielerlei Bereichen. Aber was wir damals erleben durften, ja, ich wünsche es jedem Kind nur, dass sie Ähnliches erlebt. Wichtig ist, dass man miteinander was erlebt. Also wir haben ja immer Schulranzen, okay, wir haben Hausaufgaben gemacht, aber dann ab ins Eck und entweder zum Versteckerlässe spielen, auf dem Bolzplatz, Panini tauschen, also Kommunikation gemeinsam mit einem Gegenüber, Konversation und nicht nur über irgendwie Nachrichten oder irgendwelche Apps, sondern den spüren, was der andere denkt und fühlt und seinen Gesichtsausdruck sehen, wenn man gemeinsam spricht, sowas muss wieder gefördert werden oder gefordert werden oder schmackhaft gemacht werden.
Wie macht ihr das in eurer Familie?
Also wir haben eigentlich eine zeitliche Einschränkung auf den Handys, die ist ja einstellbar. Jetzt sind die beiden Mädels teilweise schon solche Fuchsen und drechseln uns aus und wissen, wie sie an die Codes kommen. Aber ich bin ganz froh, dass meine Mädels im Basketballverein sind, da zum Bewegen kommen, dass sie sich regelmäßig mit Freundinnen treffen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch öfters sagen, so, jetzt hast du schon ganz viereckige Augen, jetzt leg das mal beiseite.
Also Sport fördert auch die Kreativität, das merkt man bei dir. Du bist vor allem zuerst mal Sportler gewesen, Junger, und dann kam das Zeichnen dazu und das Singen und das Musikmachen.
Das Musikmachen kam fast als letztes. Also wir waren eine Sportlerfamilie. Warum ich jetzt so aufs Malen aus war, weiß ich gar nicht. Ich habe als Sechsjähriger schon behauptet, ich werde mal Kunstmaler. Wurde ich dann nicht, weil ich an der Kunstakademie hier in München nicht genommen wurde.
Hättest was aber auch noch einmal probieren können.
Was allerdings mein Glück war, weil sonst hätte ich einen Peter im Sportstudium nicht kennengelernt. Und das Musizieren war meinen Eltern wichtig. Wir mussten alle Klavierunterricht nehmen, obwohl beide Eltern kein Instrument spielten. Aber mein Bruder ist daraus zu einem wahnsinnig tollen Saxophonisten geworden, Jazzmusiker, hat auch für uns Sportvereine schon ganz tolle Arrangements geschrieben. Genau, und ich halt dann übers Klavier, ich war recht faul, im You Never Walk Alone Buch, weil es gerade hier liegt, ist eine ganz schöne Sequenz beschrieben. Also es geht ja nicht um mich, aber diese Klavierunterrichtssequenz habe ich so erlebt. Ja, ich komme zum Schlagzeug und das war dann auch eher Sport anfangs für mich, aber eben genau das richtige Instrument.
Also ich finde deine Bücher, die so autobiografisch sind, ermutigen auch dazu, die Kinder rauszuschicken oder wenn man als junger Mensch das liest, zu sagen, okay, ich schalte jetzt mein Handy aus und schau mal, was die Kumpels machen oder die Freundinnen und wir gehen jetzt raus.
Ja, ich will auch die Kinder und Jugendlichen ermutigen, neugierig zu sein, Sachen zu entdecken und zwar nicht auf einer Mattscheibe, sondern durch andere Personen, mit anderen Personen was erleben, Abenteuer erleben. Also ich kann ja in der Ecke liegend mit dem Ding in der Hand, ich kann ja nichts erleben. Also ich kann mir da klar 4 Stunden lang irgendwelche Miniclips anschauen und dann vielleicht insgesamt 5 Minuten drüber lachen. Aber Reisen unternehmen, Zeltlager, am Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen, singen, sich befreien von Lasten, das ist unglaublich wichtig. Und neugierig sein, das ist ja das, was mich so treibt. Ich will Sachen erfahren, wie ist das? Und wenn ich da drin merke, okay, mir macht es Spaß und ich habe ein gewisses Talent und ich dann damit nach außen gehe und spüre, Dritte finden das auch ganz gut, ja, dann gehe ich da weiter. Ich habe schon Sachen gemacht, die haben nicht funktioniert, aber ich habe es ausprobiert und da bin ich froh drum.
Ja, was kommt als nächstes?
Also ich wollte immer schon mal Schauspieler werden und ich will jetzt als nächstes endlich mal im Tatort eine Leiche spielen. Na, ich durfte auch mal, das ist vielleicht eine lustige Geschichte, ich erzähle es jetzt einfach schnell mal. Beim Rosenmüller, beim Markus, bei dem Film Wer's glaubt, wer zählig, durfte ich mal mitmachen. Und ich war so, ja, also ich war tatsächlich im Pitch, dass ich den Metzger spiele. Den durfte ich dann doch nicht spielen, aber einen Autoverkäufer. Und Markus hat mir erklärt, was die Szenerie, und ich habe da was geschrieben, 5 Minuten lang wäre die Szene gewesen. Er hat gemeint, nee, du verkaufst ihm nur Auto, das war's dann. Und dann kam ich dahin zu dem Dreh, dann hatte ich aber immerhin 4 Sätze und durfte dann so ein bisschen einen aggressiven spielen. Und dann bei der Premiere war es nur noch ein Wort, das reingeschnitten haben, und ich habe meiner Frau oder Steffi gesagt, jetzt pass auf, jetzt kommt die Szene gleich. Und da war das eine Wort und da war es schon wieder vorbei. Und da war mir auch ziemlich schnell klar, okay, offenbar taugt es nicht zum Schauspiel.
Also die Schauspielerkarriere ist ausbaubar.
Ich habe es aber ausprobiert, genau.
Flo, du hast was mitgebracht, was dir wichtig ist.
Ja, ich habe was mitgebracht. Also du meintest ja, ich soll einen Lieblingsgegenstand mitbringen. Es ist kein Lieblingsgegenstand, aber es ist ein Gegenstand, den ich liebe.
Ich bin gespannt.
Der ist jetzt auch nicht unbedingt, ich hole ihn schnell, einen Moment. Also hier, es ist ein Schuh, mein Turnschuh, mein linker Turnschuh aus dem Jahre 2006. Dieses Jahr hat er wahnsinnig tolle Abenteuer für uns parat. Durch das Fußballlied haben wir wirklich tolle Erlebnisse gehabt. Und diesen Schuh hat unterzeichnet
Pelé.
Wir durften bei einer Fernsehsendung im ZDF Pelé kennenlernen. Und das war ein wahnsinnig tolles Ereignis. Ich habe das auch in meinem aktuellen Buch beschrieben, weil das skurril war. Und ich habe das jetzt gern mitgebracht, nicht nur um zu zeigen, hey, ich habe Pelé kennengelernt, sondern Pelé ist ein Mensch, der keine Unterschiede macht zwischen Superstar oder Putzkraft, sage ich jetzt mal, ohne despektierlich sein zu wollen. Er war total interessiert an uns, an unserer Musik, hat uns wirklich auch eine CD von sich selbst gegeben. Er wollte unbedingt wissen, wie wir das finden, was er so macht. Wollte ein Urteil von uns. Er hat, während wir das Foto gemacht haben und die Kamera kaputt ging, die Kamera repariert, hat uns erklärt, schau, ihr müsst es so und so machen. Also es war so ein herzenslieber Mensch, so empathisch, aufmerksam, hat die Dame, die ihn begleitet hat, super behandelt, hat wirklich keinen Unterschied gemacht von, hier sitzt der Jürgen Klopp, der ist der Experte, und da ist einer, der die Kabel trägt an der Kamera vorbei. Und das ist vorbildlich. Das ist ein vorbildliches Verhalten, weil es unterscheidet uns alle ja nichts. Also weder der Berufsgrad noch das Blut, noch die Haut. Und das war so ein tolles Erlebnis. Deswegen habe ich jetzt gerne mal den Schuh mitgebracht.
Schuhgröße?
Das ist 42.
Schwarz-rot?
Werde ich weder verlosen noch herschenken, sondern die Luzi, meine Tochter, wollte den mal in die Schule anziehen, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall.
Wo ist der bei dir zu Hause?
Der liegt daheim, zwar im Keller, aber gut sichtbar am Kellerabgang. Also man geht immer schön bei uns an Pelé vorbei.
Als du dann die Unterschrift drauf bekommen hast, hast du ihn nie wieder angezogen?
Ich bin barfuß heimgefahren aus
Berlin. So sieht der nämlich aus. Eigentlich gar nicht so sehr mitgenommen. Hätte man schon noch ein paar Jahre spielen können damit.
Schön herpoliert, genau.
Ja, vielen Dank. Also Pelé. Fußball. In diesem Jahr steht ja eine Fußball-EM an hier. Wirst du das verfolgen?
Ja klar, ich bin mir.
Hast du Tickets?
Ich bin mir sicher. Ich habe tatsächlich noch keins, aber ich bin mir sicher, dass das ein super Sommer wird. Vielleicht können wir da anschließen, wo wir 2006 aufgehört haben. Wenn das Wetter passt, dann wird es spitze, da bin ich mir sicher. Ich vermute auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft. Ich vermute aufs Halbfinale. Ich tippe aufs Halbfinale.
Du hoffst aufs Halbfinale.
Nein, ich tippe drauf. Ich hoffe natürlich auf den Titel. Aber ich tippe auf Halbfinale. Also wir in München haben das Glück, dass wir das Eröffnungsspiel gegen Schottland haben. Und ich habe jetzt 1992 in Schweden die EM erlebt. Ich war da, habe einen Freund besucht. Und wir haben ganz viele Schottland-Spiele angeschaut, weil die Fans so super sind. Also sie sind so eine feierwütige, aber freundliche Meute, alle im Kilt und nichts drunter an. Also es macht wirklich Spaß, mit denen zu feiern. Und ich glaube, München wird überflutet. Die Biervorräte sind aufgefüllt. Also das wird ein schöner Einstieg. Wir haben in München auch ein ganz tolles kulturelles Ereignis am Gasteig oben, das Stadion der Träume. Das könnte jetzt der Till Hoffmann noch näher erklären, aber eine englische Künstlerin baut quasi ein Stadion, ein kleines, Fassungsvermögen 300 bis 400 Leute. Kuratiert wird es vom Albert Ostermeier und da finden dann Theateraufführungen statt, kleine Konzerte, Lesungen. Am 13. Mai zum Beispiel haben wir Sportfreunde einen Abend, den wir kuratieren und aus meinem Buch lesen, ein paar Lieder spielen, auch ganz tolle Gäste haben. Ich kann mir jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber alle Anwesenden werden Augen und Ohren machen.
Und wird es einen Song geben? Ihr habt ja mal gesagt, keine Fußballsongs mehr.
Es wird an diesem 13.5. eventuell dazu kommen, dass wir ein paar Fußballsongs spielen, aber es wird keinen neuen Song zu der EM geben. Also diese Vorstellung funktioniert nicht. Also wir haben damals 6 und 10 das super getroffen. Es hat leider nicht zum Titel gereicht. 14, als wir dann aufgehört haben, hat es ja 14 dann Gott sei Dank zum Titel gereicht. Aber das wäre nach unserem Empfinden ein Aufwasch, den es nicht braucht.
Okay, dann freuen wir uns auf den Mai, wenn wir euch sehen können im Gasteig, im alten Gasteig. Und freuen uns auf den Sommer und vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf alles, was da noch kommt.
Das war Flo Weber von den Sporties. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei waren. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von München persönlich. Die bereits veröffentlichten Episoden können Sie über sz.de/podcast abrufen. Bis zum nächsten Mal.